SWR 2 Podcast.
Es ist wieder soweit. Fakt ab. Eine Woche Wissenschaft mit Sina Kürz. Und
Eneas Roch.
Oh mein Gott, Eneas, du hast alles versaut.
Kriegst weiter.
Nein, ich wollte einen dramatischen Auftritt mit dir zusammen machen. Okay.
Ja. Mit mir kannst du einen dramatischen Auftritt vergessen.
Okay, jetzt ist es halt so, aber wir haben den Titel gesagt, das reicht als Intro. Worum geht's heute?
Ich habe eine Meldung dabei, da habe ich sofort gesagt, ja, die möchte ich haben, denn die ist wirklich spannend. Und danach habe ich gedacht, eigentlich möchte ich die doch nicht haben, denn die ist auch super eklig. Also,
du bist auch echt der King, wenn es um eklige Themen, du bringst immer wirklich die Themen mit, wo ich, okay, ich setze mich schon mal, wobei ich sitze ja schon. Okay, ich bin auch.
Das ist die Redaktion, ich kann nichts okay. dafür. Ich bin ein Spielball der RedakteurInnen. Also ich habe ein ekliges Thema und ich spoiler auch schon mal, über die eklige Schlagzeile hinaus gibt es nochmal eine extra eklige Überraschung hinten dran, aber darüber sprechen wir gleich.
Okay, sag einfach, worum es geht, damit ich es einmal hinter mir habe.
Professorin Anne-Claire Fabre vom Naturhistorischen Museum in Bern hat beobachtet, wie ein Affe popelt.
Das können aber auch nur Tierforscher mit Doktortitel und so beobachten, ansonsten niemand. Ne? Okay, ja, das ist eklig. Ja. Popeln ist nicht so geil, das stimmt.
Nein.
Und was meinst du jetzt, ist es noch schlimmer?
Ja, immer langsam. Lass uns erstmal über den popelnden Affen sprechen. Also es ist eine Lemurenart auf Madagaskar.
Was auch immer es dazu zu sagen gibt, aber klar.
Ich zitiere aus dem Abstract des Papers. Dabei führt dieses Tier seinen Mittelfinger in die Nasengänge ein und leckt dann den gesammelten Nasenschleim ab.
Oh nein.
Weiter heißt es da, wir überprüfen relevante Literatur und Online-Quellen und dokumentieren die Art von Primaten, die beim Nasenbohren beobachtet wurden. Das war nämlich nicht nur der eine. Das ist nämlich nicht nur eine Beobachtung, sondern dann auch gleich noch eine Literaturrecherche. Es gibt insgesamt 12 Affenarten, die popeln. Nicht nur wir Menschen, sondern auch Schimpansen, Gorillas.
Warte, sind wir damit eingerechnet? Unter den 12 Affenarten? Oder was? Nicht nur wir? Nein? Okay. Sind Menschen Affen? Nee, ne? Aber Primaten? Nee, ist das Gleiche. Nee, was sind wir? Wir sind einfach nur Homo sapiens, ne? Ich denke immer, Menschen und Affen muss doch irgendwie. Aber nee, wir haben uns irgendwann in der Evolution haben wir uns getrennt, ne? So wie Chihuahuas und Wölfe.
Du bist
oder?
Da was ganz Heißem auf der Spur.
Okay, gut, egal, red du einfach weiter.
Es ist deine Hausaufgabe, rauszufinden, ob es einen Unterschied gibt zwischen Homo sapiens und Affe.
Es gibt einen Unterschied zwischen mir und diesem Schimpansen. Find es raus, Sina. Okay, gut, jetzt bist du weiter dran.
Sina, popelst du?
Nein. Wer würde das zugeben, ehrlich gesagt?
Naja, es gibt eine Fragebogenstudie aus den USA von 1995. Da haben 91% der Leute angegeben, dass sie in der Nase bohren. Und 75% meinen sogar, dass das jeder macht.
Ich glaube auch, dass das jeder macht. Und natürlich mache ich es auch. Ich mache es nicht in der Bahn. Aber ja. Ist das jetzt der Beweis, dass ich doch ein Schimpanse bin?
Genau, so einfach geht das mit den Beweisen.
Okay, alles klar.
Ja, sorry, ich wollte dir jetzt nicht, dich nicht da in eine unangenehme Situation bringen.
Leute, ja, aber du machst es doch auch. Wir können doch alle ehrlich sein, oder? Jeder hat doch schon mal in der Nase gebohrt, wenn er sich unbeobachtet gefühlt hat und war auch hoffentlich unbeobachtet. Also,
aber trotzdem, ja. Also ich hab Sina jetzt das einfach so gefragt. Ja? Das liegt daran, dass Sina und ich Profis sind. Wir können sowas fragen. Bitte nicht zu Hause nachmachen beim ersten Date oder so. Ja, das ist was für Profis, diese Frage.
Genau, der Zug ist bei Ineas und mir schon lange abgefahren, deswegen können wir diese Fragen auch stellen.
Welcher Zug?
Nee, weiter, erzähl du weiter.
Also Nasebohren. Affen bohren in der Nase und Nasebohren ist wissenschaftlich ja durchaus interessant. Das gibt der Wissenschaft nämlich noch Rätsel auf. Ich finde kleine Rätsel im Vergleich zu anderen Dingen, aber Rätsel.
Mhm.
Erstmal ein Fachwort für euch alle. Nasebohren heißt wissenschaftlich Rhinotelexis.
Rhinotelexis?
Genau. Warum macht man das? Warum ist das ein Tabu? Das weiß man noch nicht so genau. Auch hier finde ich, ist es nicht so wahnsinnig spannend, denn ich bin jetzt kein Anthropologe, aber alles, was mit Körperflüssigkeiten zu tun hat, ist eben beim Mittagessen in der Kantine im Kreise der Kolleginnen nicht so angesagt. Zum Beispiel eben Nase popeln, Stuhlgang, Masturbation. Das ist ja alles irgendwie tabuisiert. Und deswegen finde ich, ist es nicht so komisch, dass Nasebohren ein Tabu ist. Ja.
Okay, alles, was mit Körperflüssigkeiten zu tun hat.
War jetzt meine These. Wenn du da losforschen möchtest.
Das ist deine
These.
Ich dachte, das wäre auch irgendwo da in irgendeiner Studie drin gewesen.
Nee, okay, das ist meine These.
Erzähl mal weiter.
Ich bin ja kein Unterhaltungsaffe. Erzähl.
Also wenn es um Masturbation geht, dann gibt es da nochmal andere Gründe. Das ist, glaube ich, nicht der Grund, nur weil dann Körperflüssigkeiten irgendwie dazukommen. Außerdem ist es jetzt auch nicht so verpönt, dass man, wenn wir jetzt zur Körperflüssigkeit Urin gehen, dass man auf Toilette geht oder so. Das ist ja auch nicht verpönt, oder?
Das macht man in der Regel aber doch alleine.
Das macht man alleine, aber das ist ja kein Problem. So. Und es ist ja auch für alle in Ordnung, dass man das macht, oder? Beim Nasebohren ist es aber nochmal was anderes. Also irgendwie deine These, nee, die hält sich nicht so richtig bei mir.
Ja, glaubst du, dass es schlimm ist?
In der Nase zu bohren? Warum fragst du mich solche Sätze? Nee, an sich ist es ja nicht schlimm. Es ist halt nur einfach eklig, weil was ist in der Nase drin? Das, was in der Nase drin ist, ist ekelhaft. Und deswegen will man das eigentlich nicht, ne? Deswegen will man da nichts mit zu tun haben.
Ich frage dich, weil mich deine Meinung interessiert. Du als Mensch.
Ich als Schimpansin, ja. Den
auch das ist keine gute
Aber das Schlimme, was du ja gesagt hast, ist ja nicht nur, dass der Lemur, also habe ich das eben richtig verstanden, der hat ja nicht nur in der Nase gebohrt, sondern er hat das, was er da rausgeholt hat, dann nicht, wie ich es jetzt persönlich kenne, in ein Taschentuch oder irgendwas dergleichen gerieben, sondern was hat er gemacht?
Der hat es abgeschleckt.
Ja, hat es abgeschleckt, ja. Und da wird es dann halt schwierig.
Dazu gibt es auch ein Fachwort, Mukophagie. Jetzt ist die Frage.
Mukophagie klingt gar nicht mehr so unappetitlich.
Klingt regelrecht lecker, ne? Manche ExpertInnen glauben, dass Nasenschleimessen das Immunsystem trainiert. Von wegen, da sind irgendwie Krankheitserreger drin und dann kriegt man die durch den Mund rein und das hilft uns irgendwie gesünder zu werden. Und andere sagen, naja, also über den Rachen schlucken wir doch hinten sowieso den ganzen Tag Nasenschleim. Da sind die ein, zwei Popel extra jetzt auch nicht besonders einflussreich fürs Immunsystem.
Ich denke halt eher immer auch daran, dass alles, was man so, also man riecht doch auch diesen ganzen Staub und so. Und das ist doch nichts, was man essen will. Also was sich da in der Nase sammelt, das ist ja auch eine Art Filter, oder? Eine Nase, oder?
Ja, ja.
Genau, und filtert dann die Luft und alles, was da noch so an Zeug drin war, was man jetzt nicht unbedingt in die Lunge haben möchte, das wird doch von der Nase abgefangen. Und das ist das, was wir am Ende am besten in ein Taschentuch irgendwie rausschneuzen. Und deswegen, ja, ist es doch einfach ekelhaft, wenn man das, wie sind wir in dieses Thema abgedriftet?
Ehrlich? Na gut, dann lass uns in Richtung Zahngesundheit gehen. Ich habe gelesen, Nasenschleimessen führt dazu, dass Bakterien selten an den Zähnen kleben bleiben. Dazu gibt es dann auch Studien. Das heißt, statt Zähne putzen, einfach mal Popel essen. Könnte helfen. Das Problem ist, man weiß halt nicht genau, dass, wenn man Nasenschleim isst, ob das nicht auch krank macht. Das kann ja auch Bakterien verbreiten und so. Fazit, man weiß es nicht genau. Warum machen es die Affen? Das ist die große Frage. Eine Idee ist, vielleicht schmeckt es ihnen schön knusprig, schön salzig. Man weiß es nicht. Noch mehr Forschung ist nötig, bei den Affen wie bei den Menschen.
Ja, und damit würde ich sagen, belassen wir es auch dabei. Bitte mehr Forschung dazu.
Ich hatte dir noch ein ekliges Extra versprochen, das kommt jetzt.
Ich dachte, das eklige Extra war doch schon, dass die Viecher das fressen. Das war doch schon eklig.
Jetzt kommt es, jetzt genau. Noch? Ich habe gedacht, das ist das Eklige an dem Thema, aber als ich es dann gelesen habe, ich habe ja gerade aus dem Abstract zitiert, ich habe aber ein paar Worte ausgelassen, jetzt lese ich es nochmal vor und lasse die Worte nicht aus. Dabei führt dieses Tier seinen überlangen, dünnen und sehr beweglichen Mittelfinger über die gesamte Länge in die Nasengänge ein. Und von diesem Affen, der heißt Ei-Ei oder auf Deutsch Fingertier, weil er riesenlange Finger hat und der Finger ist 8 Zentimeter lang. Das heißt, er führt die da ein und dieser lange Finger, der ist sowieso cool, also das ist Tier heißt, hat
sowieso
einen Grund.
Sowieso cool. Ja, ja, ich habe sie gerade gegoogelt.
Wenn er mit seinem langen Finger auf dich zeigt, bist du gezeichnet und wirst sterben, sagt der Mythos. Naja, und im
das Abstract, stand nicht im Abstract,
nein,
ne?
Nein. Okay. Da stand, wir untersuchen die innere Anatomie der Nasenhöhle des Fingertiers, um zu verstehen, wie er seinen gesamten Finger in seine Nasenhöhle einführen kann. Und sie haben herausgefunden, dass der Finger wahrscheinlich bis in den Pharynx hinabsteigt. Also, der popelt durch den ganzen Kopf und kommt hinten in der Speiseröhre wieder an. Und das Video davon, das packen wir euch in die Shownotes.
Oh nein. Kommen wir wieder zu einem etwas menschlicheren Thema. Ich habe eine Studie gesehen, die sagt, wenn Frauen nicht genug Schlaf bekommen, sind sie weniger motiviert im Job. Klingt jetzt erstmal nicht so überraschend, ne? Aber das Überraschende ist, bei Männern ist das wohl nicht so. Was hast du dazu zu sagen, Ineas? Bist du weniger motiviert im Job, wenn du müde bist?
Ich fasse nochmal kurz zusammen. Müde Frauen sind nicht so motiviert. Müde Männer sind gleich motiviert.
Genauso wie wenn sie wach sind.
Da würde ich sagen, egal, Männer sind vielleicht einfach insgesamt nicht sehr motiviert, dass es keinen Unterschied macht, wie viel sie geschlafen haben.
Männer sind generell nicht motiviert, egal wie. Ja, das finde ich, das könnte man da rausziehen, aber also es stand jetzt in der Studie, haben die das nicht als Conclusion gehabt, ehrlich gesagt. Ich kann ja mal sagen, wie die Studie ablief. Die haben 135 Vollzeit arbeitende Amerikaner zweimal täglich, zwei Wochen lang befragt, also werktags natürlich, also immer, wenn die arbeiten mussten, also sozusagen 10 Befragungstage in 2 Wochen. Morgens wurden sie gefragt, wie gut sie geschlafen haben und wieso generell die Tagesstimmung ist, sind sie gut drauf oder nicht. Und dann wurden sie später am Tag nochmal gefragt, wie es um ihre beruflichen Ziele gerade so aussieht. Ob sie Bock haben, mehr Verantwortung zu erlangen, mehr Status auf der Arbeit zu haben und so. Ja, und das Ergebnis war, bei Frauen gibt es wohl einen Zusammenhang zwischen guter Schlafqualität und genau diesem Wunsch im Job, mehr Aufstiegsmöglichkeiten zu haben. Also, die haben, wenn sie müde sind, haben die nicht so Bock auf Arbeiten. Denen ist dann egal, ob sie irgendwie weiterkommen oder nicht. Und bei Männern ist es eben nicht so. Die sind immer motiviert, wie du gesagt hast, egal wie müde sie sind. Aber da wurde jetzt nicht geguckt, ob die generell, auch wenn sie wach sind, unmotiviert sind. Das ist eine Statistik.
Oder sie sind von vornherein immer vom Ehrgeiz zerfressen.
Ja. Genau, die sind schon müde vom Ehrgeiz, der ihnen gesellschaftlich aufgedrückt wird, weil das war auch das, was die Forscher jetzt so als Mutmaßung an den Tag gelegt haben. Der Unterschied zwischen Männern und Frauen, haben sie gesagt, bei Frauen wäre die Emotionsregulierung nicht so gut wie bei Männern. Also das heißt, Frauen können ihre Emotionen nicht so gut regulieren. Die können die nicht so gut ausblenden, sagen wir mal. Ne? Ja, du nix. Und Männer können das schon. Und deswegen
Männer
bei Frauen
haben
halt
nicht so viele Emotionen.
Ja, genau. Das war nämlich auch das, was ich dann davon dachte. Ne? Also zu sagen, Frauen können ihre Emotionen nicht so gut regulieren und machen deswegen ihren Alltag irgendwie davon abhängig. Man kann ja auch sagen, Frauen unterdrücken ihre Gefühle vielleicht einfach nicht. Ne? Und deswegen,
oder Frauen haben mehr, das weiß man nicht, das kann man ja nicht objektiv messen, wie viele, oder?
Kann man
oder?
Nicht objektiv messen, nee. Und was eben weiterhin dazu kam, ist, dass eben auch dieser kulturelle Stereotype, ne, also dass Frauen ja generell sehr emotional sind, ne, und sehr gefühlsgeleitet und Männer sind ja von Natur aus, weiß nicht, ob du es wusstest, sind sie zielstrebig und karriereorientiert.
Nö, nie gehört.
Und die müssen das auch sein, nie gehört. Ne? Das heißt, dass Männer ja eigentlich gar keine andere Wahl haben, egal ob sie müde sind. Das war nämlich meine Theorie, dass Männer, egal ob sie jetzt müde sind oder nicht, die müssen einfach im Job aufsteigen, weil sonst sind sie ein Nichts. Das ist schon gesellschaftlich festgelegt.
Der Jäger und Sammler hat sonst nichts anderes, um sich zu profilieren. Die Frau hat ja noch andere Möglichkeiten, kann ein Kind gebären und hat damit eine Lebensleistung geschaffen. Das muss sozusagen so ein Abteilungsleiter erstmal schaffen, ne?
Ja, das stimmt. Aber ich habe auch wirklich gedacht, so eigentlich ist es ja auch unfair, weil Frauen haben ja eigentlich den Job, wo man den wenigsten, also Im alten patriarchalischen Bild ist es natürlich so, dass die Frau eigentlich den Job bekommt mit dem wenigsten Schlaf, ne? Nämlich Mutter sein. Also wer hat weniger Schlaf im Job als Leute, die ihr Kind aufziehen müssen?
Korrekt.
Ich meine, du kannst vielleicht aus eigener Erfahrung sprechen. Ich habe da jetzt nicht so viele Erfahrungswerte, aber wie ich gehört habe, sind Eltern nicht immer so wach und kriegen nicht immer so viel Schlaf.
An der These könnte was dran sein.
Ja, ich fände es dann auch viel fairer, wenn irgendwie Väter öfter zu Hause bleiben würden und sich um die Kinder kümmern würden. Weil die wären ja dann auch im Job noch gleichermaßen motiviert, auch wenn sie müde sind. Das wäre doch viel fairer.
In der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, wie man Elche verscheucht. Stichwort Wolfsurin. Hört nochmal rein, wenn ihr das verpasst habt. Ich konnte nicht anders, ich musste nochmal recherchieren. Man kann es natürlich kaufen. Wolfsurin-Granulat, getrocknet, zum frisch aufbrühen. Da muss man nur aufpassen, es sieht halt aus wie Zitronentee. So eine Packung mit einem halben Liter, ungefähr 30 Euro. Also Wolfsurin-Granulat gibt es. Und ich wollte letzte Woche noch was zum Thema Wolfsurin sagen, habe es aber vergessen. Und zum Glück haben wir heute ein Thema, das passt perfekt. Nämlich, was ich sagen wollte, war Tiere verscheuchen oder vertreiben, nennt man vergrämen. Das finde ich so schön. Das klingt so wie aus Grimms Märchen. Er grämte sich sehr.
Aber grämen, kommt das nicht von, das kommt doch noch von irgendwas anderem, oder?
Ja, von Gram. Ne? Wenn du sehr viel Gram hast, bist du vergrämt worden.
Dann wurde ich vergrämt.
Genau. Und diese Woche haben wir eine Meldung auf dem Tisch, über eine neue Möglichkeit zur Vogelvergrämung. Wer sich von euch keinen Millennium Falcon leisten kann, vielleicht tut es auch der Robot Falcon. Der wurde gebaut. Ein internationales Forscherteam zusammen mit der niederländischen Luftwaffe hat im Wesentlichen eine Drohne gebaut, eine Flugdrohne, die aussieht wie ein Wanderfalke.
Mhm. Vogelvergrämung. Also mit einer Wanderfalke. Warte, wie sieht die Drohne aus? Hast du ein Bild davon für die Shownotes oder so? Klar. Haben die quasi so einen schlechten, haben die den mit Federn geschmückt oder irgendwie so? Wie macht man das?
Es ist eine starre Vogelfigur. Und vorne ist ein Propeller dran.
Und macht die dann auch so Falkengeräusche? Oder woher weiß dann, wissen dann die anderen Vögel, dass es wirklich ein Falke ist? Macht die dann so, oder wie machen Falken?
Keine Ahnung. Ich glaube, sie erkennen das. Also außer die blinden Vögel, die bräuchten noch ein Geräusch.
Die generell Schwierigkeiten beim Fliegen haben, aber ja, okay.
Genau. Und die ForscherInnen haben 3 Monate lang experimentiert. Sie haben mit Möwen, Staren, Kiebitzen und Rabenvögeln, also Sperlingen, experimentiert und festgestellt, boah cool, unsere Falkendrohne verscheucht die Vögel viel besser, als es eine normale Drohne macht, die jetzt aussieht wie eine Drohne und nicht wie ein Vogel.
Ah, okay. Also sie haben eine Studie mit anderen Vögelchen gemacht und geschaut, welche Drohne verscheucht die Vögelchen eher.
Genau. Das Einzige, was nicht geklappt hat, waren große Vögel, also Gänse oder Reiher. Und sie haben gesagt, das heißt, da bräuchten sie vielleicht ein größeres Gerät. Und sie bräuchten vielleicht auch ein größeres Gerät, weil die Batterielaufzeit ist bisher nur 15 Minuten. Und man könnte ja vielleicht einen größeren Roboter-Raubvogel bauen in Gestalt eines Adlers. Und da habe ich gedacht, wieso nicht gleich richtig? Wieso nicht einfach das ganze Flugzeug adlermäßig anmalen? Da hast du einen gigantischen Riesenadler und alle bleiben weg.
Oder so ein Game of Thrones Drachen oder so draufmalen oder so. Also irgendwas, was wirklich alle verscheucht. Alle, die man nicht da haben möchte. Gänse verscheuchen ist, glaube ich, sowieso schwer. Gänse und Schwäne und so, das sind ja auch richtige Assis in der Vogelwelt. Also die lassen sich ja von niemandem beeindrucken. Also ich kriege die selber schon nicht verscheucht.
Ach, du scheuchst Gänse? Aha, interessant.
Nein, das tue ich nicht. Aber wenn so ein Schwan... Schwäne sind ja auch so grundaggressiv zum Beispiel. Bleiben wir mal bei Schwänen. Die sind ja so grundaggressiv schon, ne? Also wenn man denen schon zu nahe kommt, die sind einfach so frech und so mutig, dass die auf einen dann zulaufen und dann anfangen zu fauchen und so. Und die lassen sich auch nicht beeindrucken, ne? Von gar nichts. Ich wüsste mal gern, ob die Drohne, ob die auslachen, dann einfach mit dem Flügel kaputt schlagen. Und die essbaren Teile dann runterwirken. Genau. Flügelschlag. Nee, okay, aber warum baut man jetzt so eine Drohne? Sag bitte nicht, weil die irgendwelche Tauben verscheuchen wollen oder so, weil das ist mein favorite Topic.
Tatsächlich möchtest du Vögel verscheuchen und zwar am Flughafen. Weil du nicht möchtest, also weder du noch der Vogel, dass der Vogel mit dem Flugzeug zusammenstößt. Und deswegen werden die Vögel da an der Start- und Landebahn verscheucht. Das ist doch eigentlich ein schönes. Die halt da wohnen. Amsel, Drossel, Fink und Star.
Und die ganze, ja. Aber sind das dann, das stimmt, das ist tatsächlich auch ein Problem. Also ich habe schon oft gehört, dass viele Vogelarten irgendwie, ich glaube nicht nur durch die Turbine kommen, also man darf ja echt nicht in der Nähe von diesem Flugzeug sein, sondern auch generell, also Vogelschlag, so heißt es, Vogelschlag an Flugzeugen ein großes Problem ist. Aber ich glaube, es bringt nichts, die Vögel dann irgendwie einfach mit einer Drohne zu verscheuchen, weil die kommen ja dann wieder, oder?
Als hättest du das Paper gelesen. Bei einer normalen Drohne kommen sie wieder und sie gewöhnen sich auch an die Drohne, aber bei der Falkendrohne denken sie wahrscheinlich, au Backe, da wohnt ein Falke und sie haben keinen Gewöhnungseffekt.
Ist das so?
Sie fallen also jedes Mal wieder auf den Plastikfalken rein.
Okay, also das heißt, wenn du die mit dem Plastikfalken sozusagen verscheuchst, dann kommen die Vögel auch nicht wieder, dann ziehen die sozusagen aus, ja?
Die bleiben eine Weile weg, sie kommen schon wieder.
Ja, die kommen nämlich schon wieder, genau. Okay. Ja, okay, am Flughafen ist es ja aber auch nicht anders möglich, ne? Es ist ja meistens in bewaldeten Gebieten, okay.
Da ist dann Taubenscheuchen was Gutes. Sonst findest du das nicht gut?
Nee, Taubenscheuchen ist nicht gut, genau, weil das sind ja auch immer so Ideen gewesen, um die Städte taubenfrei zu machen, oder noch viel schlimmer, da will man ja richtige Falken und richtige Greifvögel irgendwie nutzen, damit die Täubchen, ja, schnappen und töten. Also es ist nicht nur ein Vergrämen, wie du sagst, sondern ein Vertöten, ein Morden, ein Morden an der städtischen Vogelwelt. Und das bringt halt nichts, weil Tauben... okay, wenn sie tot sind, dann kommen sie, können sie nicht wiederkommen, das stimmt. Aber
richtig.
Aber langfristig bringt es halt nichts, weil so viele Tauben kann natürlich ein Greifvogel am Tag jetzt nicht irgendwie schnappen, wie Tauben in den Städten sind. Ne?
Bist du dir sicher? Ich habe gedacht, die Falkner, die da ihre Greifvögel steigen lassen, machen das auch nur zum Vertreiben und nicht zum Töten.
Nee, ich glaube, es geht, oder weiß ich nicht, vielleicht ist das auch immer das, was die ganzen besorgten Wutbürger dann irgendwie in die Facebook-Gruppen schreiben. Ja, man soll die Viecher fangen und in der Luft zerfleischen und so. Es gibt ja so viele krasse Taubenhasser, aber das ist eben auch keine sehr tierfreundliche Methode. Das ist, glaube ich, eher der Punkt. Was so die gängigste Methode wäre, wäre einfach Taubenschläge aufbauen und dann die Eier austauschen. Was ich dir übrigens auch empfehlen kann, wenn du mal Tauben auf dem Balkon hast oder so, dann verscheuch sie nicht, sondern tausch die Eier gegen Gipseier aus. Dann vermehren sie sich nicht, aber es geht ihnen gut.
Die normale Innenstadt ist jetzt nicht gerade der perfekte Lebensraum für Tauben. Dann wohnen die in irgendeiner Heizungsluftnische, stehen in ihrem eigenen Kot, ernähren sich den ganzen Tag nur von Kaugummi und Zigaretten. Also ich weiß nicht, ob man ihnen nicht einen Gefallen tut. Ja, Kotze? Ist das da, wo du wohnst?
Weiß ich nicht, ich habe schon schlimme Sachen in der Stadt. Ich weiß nicht, wie es in deiner Stadt so abgeht, aber ich habe in Köln schon schlimme Sachen gesehen als am Bahnhof.
Also ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, ich wurde praktisch von Tauben aufgezogen. Sie gehören für mich zum normalen Inventar in der Innenstadt. Gerne auch einbeinig und mit roten Augen und
ohne Zehen bitte, so muss die, und unschön abgemagert, so muss die typische städtische Taube aussehen und so ein bisschen versifft. So
und du findest nicht, dass man die in den Wald scheuchen sollte, damit es ihnen da besser geht?
Die kannst du ja nicht verscheuchen, das sind ja Tiere, die darauf getrimmt sind, ortstreu zu sein. Das sind ja verwilderte Tauben, das ist ja auch wieder ein menschengemachtes Problem. Deswegen bringt es nichts, wenn du die mit der Falkendrohne da verscheuchst, dann kommen die halt wieder. Ich glaube, die sind auch nicht schlau genug.
Möchtest du mich abhalten, die Falkendrohne zu kaufen?
Du kaufst dir nicht die Falkendrohne.
Ich habe gedacht, ich sehe immer, wie beim Bäcker draußen dieser schwarze Plastikrahmen da steht und die Tauben, die gehen an dem einfach vorbei. Die spazieren zu Fuß in die Bäckerei rein. Ob ich da nicht mit der Taubendrohne ein bisschen, mit der Falkendrohne ein bisschen aufmische.
Es wurde ein neues Meerestier entdeckt. Es werden ja ständig neue Tierarten entdeckt. Und die müssen natürlich auch benannt werden, ne? Neue Tierarten. Diese neue Meerestierart ist ein Krebs. Und dieser Krebs wurde nach Sarah Wagenknecht benannt und hat jetzt den schönen Namen Cherax Wagenknechtae. Schön, oder?
Weiß ich nicht.
Lateinische Namen. Weiß ich
Lateinische
nicht,
Namen sind generell schön, ja.
Ich will ganz ehrlich, Cherax Wagenknechtae finde ich einfacher zu schreiben, als jetzt ad hoc zu wissen, wie man Sarah Wagenknechts Vornamen schreibt. Ich habe jedes Mal Probleme damit, Sarah Wagenknecht zu googeln, weil ich denke so, okay, wo kommt das H hin? Ich verstehe nicht, warum dieser Name ist so. Für mich ist es irgendwie schwierig, ich weiß nicht, wie es dir geht. Naja. Aber ich habe diesen Krebs auf jeden Fall mal gegoogelt. Warum?
Warum solltest du eine Krabbe, einen armen Krebs?
Ein Krebs.
Nach einem Politiker benennen?
Ob es einen Unterschied gibt. Das kann ich dir genau sagen, denn der Mann, der diesen Krebs benannt hat, ist
der
Christian
Mann von
Lukaup.
Sarah.
Nein. Nee, ist ein Typ aus Stuttgart. Und er hat die Begründung für die Namensgebung ist folgende. Die Politikerin habe ihn inspiriert, entschlossen für eine bessere und fairere Zukunft zu kämpfen. Deswegen hat er den Krebs Cherax Wagenknechtae benannt. Und das können wir auch einfach mal so stehen lassen, glaube ich. Schön, wenn Politiker Menschen inspirieren, für etwas Gutes zu kämpfen, oder? Lustig ist allerdings, dass dieser Krebs auch wirklich sehr aussieht wie Sarah Wagenknecht, finde ich. Beschreibung des Entdeckers kann ich ja einmal vorlesen. Mit relativ großen Augen, drei markanten Zähnen und einem länglichen Körper in dunklem Rot zeigt sich der Cherax Wagenknecht, der seinem Betrachter.
Ich hoffe, das schreibt nie einer über mich.
Also wirklich, der sieht halt aus wie so ein kleiner Hummer eher. Ich fand jetzt nicht, was ich so als Krebs im Kopf habe, wie das aussieht. Der sieht eher aus wie so ein kleiner Hummer und ist halt wirklich so dunkelrot. Und Sarah Wagenknecht hat auch ständig diese roten Blazer und so an, ne?
Hat sie auch drei markante Zähne?
Ich weiß nicht, die drei markanten Zähne konnte ich jetzt bei ihr noch nie so sehen. Die lacht ja auch wirklich selten. Aber ich finde irgendwie, sehr passend bei ihr. Ich habe mal weitergeguckt, es gibt zum Beispiel eine Orchidee, die nach Frank-Walter Steinmeier benannt wurde. Ich glaube, das ist irgendwie schöner, oder? Als nach einem Krebs benannt zu werden. Es gibt auch weitere Tierarten, die nach Prominenten benannt wurden. Ich habe ein paar rausgesucht, ich lese dir mal ein paar vor.
Oh ja.
Zum Beispiel kennst du ja David Attenborough. Mhm. David Attenborough, war es richtig? Mhm. Attenborough, genau, auch schon ein schwieriger Name. Und es gibt eine Schneckenart und es gibt noch sämtliche andere Tierarten, die nach ihm benannt wurden. Die Schneckenart heißt Attenborearian rubicundus.
Ich hatte gerade so einen Aussetzer auf der Tonspur, das Band hat geeiert.
Ich habe halt gehofft, dass... Ich habe halt gehofft, dass sie den Vornamen nehmen. Aber klar, die nehmen natürlich den Nachnamen. Dann, sehr witzig, es gibt eine Motte.
Ich hatte gehofft, dass sie den Vornamen nehmen.
Ja, weil Attenborough Rubicundus. Okay, alles klar.
Ist doch besser, als zu sagen, die Schnecke heißt David.
David Rubicundus. Klingt wie eine Figur aus Harry Potter. Dann gibt es eine Motte, die nach Donald Trump benannt wurde von einem Kanadier. Und zwar die Neopalpa Donald Trumpy. Das ist witzig, warum die so benannt wurde, weil der Kanadier meinte, der kanadische Forscher, die hat so gelblich-weiße Schuppen auf ihrem Kopf und das sieht aus wie seine Frisur. Geil, oder? Finde ich mega geil. Und was ich auch ganz süß fand, Hugh Hefner, der Playboy-Boss, der hat zu seinen Lebzeiten tatsächlich mal Geld gespendet für die Erforschung von Marschkaninchen. Marschkaninchen sind so eine Kaninchenart, passt ja, ne, für Playboy und Bunny und Häschen. Und deshalb wurde eine Unterart nach ihm benannt. Die Sylvilagus palustris hefneri. Das finde ich auch ganz süß. Nach welchem Tier würdest du gerne benannt werden, Eneas?
Ich bin schon benannt. Du möchtest gerne wissen, ob ich ein Tier habe, das nach mir benannt werden soll, ja?
Ja, genau. Ich krieg das, wieso kriege ich das nicht hin? Ja. Gibt es ein Tier es ein Tier, was nach dir benannt werden sollte? So, wie ist das echt? Hast du eins?
Spontan wäre ich jetzt überfragt, aber irgendwie, wenn mal eine neue Katzenart gefunden wird oder so, fände ich das cool.
Ich glaube, das passiert nicht. Also es gibt tatsächlich eine Plattform, die heißt biopet.de und da kannst du für 2.600 Euro eine neue Art benennen, nach was auch immer du möchtest. Und da sind meistens jetzt nicht Katzen dabei, sondern irgendwelche Insekten, weil die werden ja ständig entdeckt. Irgendwelche Orchideen tatsächlich auch, die werden auch ständig neu entdeckt. Oder Schmetterlinge, irgendwie so Zeug. 2.600 Euro. Hast du schon ein Weihnachtsgeschenk?
Oder ich würde sagen, noch ein Weihnachtsgeschenk? Da legen wir mal im Fakt-Up-Team zusammen. Hm?
Ja, genau. Dann gibt es irgendwann die, was gibt es dann? Die Neopalda Fakt-Up-Tee. Bevor ihr eine Tierart nach uns benennt,
bitte Rücksprache. Bitte Rücksprache
vorher.
Genau,
Rücksprache. Genau, wir wollen mitbestimmen. Wir wollen nicht einfach so wie Sarah Wagenknecht unseren Namen hergeben. 0174-4321-508. Schreibt uns bei WhatsApp das Tier, nachdem ihr... Oder schreibt uns auch gerne Tiere, von denen ihr denkt, die hätten unseren Namen verdient. Da kommt bestimmt was Fieses. Ich hoffe, es kommt irgendein Lemur für dich. Irgendein Langfinger-Lemur für dich, Elias.
Ich freue mich drauf. Bis nächste Woche.
Die Redaktion hatten Charlotte Grieser und Chris Eckert. Idee Christoph König.